Okay, schauen wir nochmal schnell an der Folie, an der Folie, und da haben Sie alle 7 Städte notiert und dann die entsprechende Anzahl, nicht die entsprechende Anzahl, sondern die entsprechende Menge der Kammer. Okay, ja. Wichtige Begriffe. Das ist der zweite Punkt und zuerst einmal wichtige Begriffe für ungerichtete Graphen. Ich habe eine Kante E und ich habe einen Knoten. Und wenn ich die Situation habe, dass tatsächlich das E von der Form ist V und dann irgendein Knoten W, dann möchte ich sagen, ja, ich schreibe hier oben mal das E über die Kante, dann möchte ich sagen, dass das dass V und E inzident zueinander sind. Ja. Oder aber, dass der Knoten inzident mit der Kante ist. So, und ich würde dann auch sagen, wenn ich jetzt auch das W eintrage, dass V und W benachbart sind. Ja, und der Grund, dass man halt diesen Begriff wählt, ist ziemlich eindeutig, die sind benachbart im Graphsinne. Ja. Wir sind benachbart und E ist die Kante, die die beiden Knoten verbindet. So. Echt und beide Knoten sind benachbart und V ist ein Nachbar von W, W ist ein Nachbar von V. So, dann unterscheidet man den Begriff führt einen Begriff eines Grades. Da geht es im Wesentlichen nur darum, zu sagen, wie viele Nachbarn habe ich denn als einen Knoten? Ja. Und nehmen wir an, dass ich einen Grad G habe und möchte dann sagen, dass der Grad des Knotens V bezüglich des Graphen G, dass der Grad nichts anderes ist als die Anzahl der Kanten, die tatsächlich den Knoten V als Endpunkt haben. Ja? Und eine andere Art und Weise, das zu sagen, das ist nichts anderes als die Mächtigkeit, der Grad ist nichts anderes als die Anzahl der Nachbarn. Ja? Zwei verschiedene Arten, das zu sagen. Entweder ich zähle die Anzahl der inzidenten Kanten oder ich zähle die Anzahl der Nachbarn. Ja? Das ist dasselbe in Grün. Okay, so. Schauen wir mal an, ob wir die Begriffe verstanden haben. Was ist der Grad des Knoten A im Graphen G? Ja? Hier ist der Graph G, der ist schön ungerichtet, haben insgesamt 5 Kanten. Wie viele der 5 Kanten hängen oder sind inzident mit dem Knoten A? 1, 2, 3. Wenn ich mir B anschaue, naja, B hat gerade mal 2. Dann sind wir bei C, da haben wir wieder 3. Und bei D bekommen wir 2 Kanten dazu. So, worüber ich gesprungen bin, da muss ich jetzt zurücklaufen. Das ist der Grad von G. Ja? Und der Grad von G, das ist der maximale Grad eines Knotens. Wenn ich mir das anschaue, dann ist natürlich der Grad von G, ich habe 2 und 3 als verschiedene Knotengrade, 3 ist der maximale Grad. Ja? Na, das ist einfach gut. So, und jetzt kommen wir sofort zu gerichteten Graphen. Nicht? Das war beim Kaffeekochen wichtig, weil da kommt es auf die Reihenfolge von Aktivitäten an. Was wieder wichtig ist, wie möchte ich formal mit gerichteten Graphen diesmal umgehen? Und ich habe wieder die Darstellung, möchte herausstellen, was wichtig ist. Und was wichtig ist, sind einerseits die Knoten, andererseits die Kanten. Knotenmenge V, beliebig, aber bei uns immer endlich. So, und dann möchte ich wissen, was sind denn mögliche Kanten? Jetzt kommt es darauf an, zu sagen, dass eine Kante einen Anfangsknoten hat und einen End- oder Zielknoten. Ja, jetzt kommt es auf die Reihenfolge an. Und wenn es auf die Reihenfolge ankommt, wenn wir uns nochmal überlegen, was wir denn gemacht haben, wo wir Mengen betrachtet haben, dann sollten wir Tupel oder Paare genauer gesagt betrachten. Und genau das machen wir hier. Kanten sind geordnete Paare und Knoten. So. Grafische Darstellung, was ich natürlich diesmal versuche zu sagen, wenn ich eine Kante habe, geordnetes Paar I, J, dann ist I der Anfangs- und J der Endpunkt. Pfeilspitze zeigt, dass das J der Endpunkt ist. Diesmal ja, ist keine Bedingung hier aufgeführt, dass das I von dem J verschieden ist. Diesmal sind Schleifen erlaubt. Wenn wir uns an das Beispiel des Telefonanrufs erinnern, beim Wählen, das ist eine Aktivität, die wir wiederholen, beim Wählen hatten wir eine Schleife erlaubt. So, okay. Wie repräsentieren wir den einfachen Graph, den wir hier auf der Folie an die Wand geworfen haben, besser gesagt? Die Knotenmenge V ist was? Naja, ich habe gerade mal drei Knoten, A, B und C. Was ist die Menge der Kanten? Naja, da habe ich von A ausgehend eine Kante nach B und nach C. A, B, A, C. Ja, weil Sie beobachten mich, Sie werden schon gemerkt haben, ich habe eine gewisse Tendenz zu Fehlern. So, jetzt haben wir alle ausgehenden Knoten von A, schauen wir uns die ausgehenden Knoten von B an. B ist mit sich selbst verbunden. B, B, aber auch mit dem C. So, und das C ist Anfangsknoten für welche Kante? Für die Kante nach A. Ja, und dann hätten wir hier die abstrakte Darstellung. Drei Knoten, A, B und C, und dann die fünf Kanten nochmal aufgezählt. A, C und C, A. Ja, wir haben eine Kante von A nach C und dann zurück. Ja, wir können also, was wir später sagen werden, einen Kreis durchlaufen, der in A beginnt, C durchläuft und dann zurückkehrt. So, Darstellung von Graphen. Ich habe da gerade schon von der abstrakten Darstellung geredet und das möchte ich jetzt hier nochmal allgemeiner mir anschauen. Abstrakte Darstellung sagt nichts anderes aus, als ich gebe den Graphen an, indem ich genau sage, was die Menge der Knoten ist. Und ich sage, was die Menge der Kanten ist. Ja? Und versuche diese Mengen, so wie wir das in dem allerersten Kapitel gelernt haben, möglichst präzise und kurz zu beschreiben. So, jetzt möchte ich aber schauen, was denn zum Teufel hinter diesen Graphen steckt. Ja, ich meine, bei der abstrakten Darstellung, zumindest so wie sie sieht, hier an die Wand geworfen habe, in der Darstellung auf der Folie, da sehe ich relativ wenig. Was ich machen möchte, ich trage einfach die Knoten mal ab, dann habe ich das A, das B, das C und das D. Und mir wird gesagt, du hast eine Kante von A nach B, okay. Du hast eine Kante von A nach C, eine Querkante, von A nach D. Und das sind die Kanten wahrscheinlich, die in A beginnen. Und dann habe ich eine Schleife in B. Von B geht es dann nach C. Von D geht es nach B. Das ist hier wieder eine Querkante. Und dann von D nach C. Okay. Ja, und ich hoffe, das ist genau der Graph, den Sie da aufgeschrieben sehen. Bitte wissen Sie, es gibt im Wesentlichen eine formale Darstellung oder abstrakte Darstellung von Graphen, indem ich die Mengen angebe. Mengen, Knotenmenge und Kantenmenge. Es gibt aber verschiedene grafische Darstellungen. Ja? Das ist ganz klar. Das hängt davon ab, wie ich den Graphen aufzeichne. Und hier sehen Sie eine Darstellung, die sieht ganz anders aus. Trotzdem sind die Graphen identisch. Nicht? Da wird im Wesentlichen bei dieser Art des Aufschreibens wird bemerkt, hey, dieser Graph, der hat eine ziemlich lustige Struktur in dem Sinne, dass alle Kanten von links nach rechts führen. Da fangen wir an, aus A werden nur Kanten herausgeschossen. C hören wir auf. Da werden nur Kanten erhalten. Ja. Beide Graphen sind identisch. Das ist, wird später ein Thema sein, das uns noch beschäftigen wird. Nämlich, dass diese beiden Graphen, ja, was man sagt, isomorph sind. In diesem Fall sind sie sogar gleich. Aber was ich auch machen könnte, wäre die Namen zu ändern. A heißt jetzt Alex, B heißt Dora, B heißt Bertha und C heißt Christian. Ja? Wenn ich jetzt die entsprechende Namensänderung der Knoten ausführen würde, der Graph, der sollte jetzt ein anderer Graph, andere Knoten. Aber die Struktur des Graphen, die ist unverändert. Begriff der Isomorphie, den wir uns später anschauen werden. So, eine ganz wichtige Angelegenheit, da werden wir aber nicht zu kommen, möchte, das ist auch eine wichtige Aufgabe dieser Vorlesung, sie soll Ihnen auch sagen, wozu die Veranstaltungen später im Semester denn nützlich sind. Und ich möchte verweisen hier auf die Veranstaltung Datenstrukturen im zweiten Semester. Und da geht es darum, ich kann ja einen solchen grafischen Darstellung nicht in den Rechner bringen. Wie arbeite ich mit Graphen im Rechner? Und da stellt sich heraus, in vielen, vielen Fällen kann man das verdammt gut machen. Man kann für wichtige Aufgaben mit Hilfe der Adjazenzlisten eine sehr, sehr schöne Datenstruktur finden. Ja, das ist also jetzt nur ein Verweis auf die Veranstaltung im zweiten Semester. Wichtige Begriffe. Ich habe eine Karte i, geordnete Paar, i, j. Das heißt natürlich, dass das i der Ausgangs- und dass das j der Endknoten ist. Wir sagen auch, dass das i der direkte oder nicht der, sondern ein direkter Vorgänger ist. Und das j ein direkter Nachfolger. So. Schleifen, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt, werden diesmal erlaubt. Ja, Schleife ist nichts anderes als ein Paar mit identischen Komponenten. Begriff der Inzidenz, den haben wir ebenfalls wieder. Wir würden sagen, dass, schreiben wir es mal, hier haben wir den, ein Beispiel für den ungerichteten Graphen, schreibe ich es mal hier sofort daneben. Knoten. Ich habe hier jetzt eine Kante B von V nach B. Dann würde ich sagen, hier notiere ich mal das E oberhalb der Kante, dann würde ich sagen, dass das V inzident ist mit E, genauso wie das B inzident ist mit E. Ja, dann würde ich also bei dem Begriff der Inzidenz würde ich keinen Unterschied machen zwischen Anfangs- und Endknoten. So, aber wir hatten ein einfaches Spiel für ungerichtete Graphen bei der Definition des Graphs. Das war die Anzahl der Nachbarn. Ja, jetzt müssen wir aber unterscheiden, wie viele, wir sind im gerichteten Graphen, wie viele, nicht wie viele, sondern welche Nachbarn erhalte ich, indem ich eine ausgehende Kante in V benutze? Und welche Nachbarn erhalte ich, indem ich eine Kante benutze, die in das V hineinzielt? So, und die ausgehenden Kanten und die Menge der, nicht die Menge, sondern jetzt beim Ausgrad, die Anzahl der direkten Nachfolger von V, ja, das ist der Ausgrad. Der Eingrad oder Eingangsgrad ist nichts anderes als die Anzahl der direkten Vorgänger. Ja, und wie das gesagt wird, hier formal, versuche ich das nochmal zu lesen. Ich schaue mir alle Kanten an. Was müsste ich, um zu sagen, dass hier tatsächlich die Anzahl der Kanten, dass die Anzahl der direkten Vorgänger gezählt wird? Da müsste ich sagen, ein solcher direkter Vorgänger, der wird spezifiziert durch eine Kante und diese Kante, die muss landen im Knoten V. Ja? Naja, und was gezählt wird, das sind diese V-Striche. Ja, das ist dann eine andere Art zu sagen, ich kümmere mich beim Eingangs- oder Ausgangsgrad um die direkten Vorgänger bzw. direkten Nachbarn. So, wie schaut es aus? Eingangsgrad von V, von A. Wer führt denn bitte schön in das A hinein? Niemand. Wer bitteschön führt in das B hinein? Oh, zwei. Das B selbst und das A. Der Ausgang ist gerade von A. Naja, eine Kante haben, von A nach B. Ausgang ist gerade von B. Null. Eins. Wer schießt aus B heraus? B. Ja. Wege in Graphen. Wissen Sie, es gibt viele Konzepte natürlich, die man sich in der Graphentheorie, sagt man, anschaut. Aber es gibt ein Konzept, das wirklich eine überwältigende Relevanz hat. Und das ist der Begriff des Weges. Ja. So, was ist ein Weg? Ja nun, ein Weg soll nichts anderes sein, als tatsächlich eine Abfolge der Knoten, die den Weg definieren. Ich möchte im Wesentlichen sagen, dass ein Weg immer irgendwo anfängt und dass er dann nach einer Reihe von in der Zwischenzeit durchlaufenden Knoten in einem Knoten endet. Ja, und genau das können wir machen, wenn wir uns wieder an das erste Kapitel erinnern, in dem wir den Begriff des Tupels wählen. Im Begriff des Tupels kann ich festlegen, was der erste Knoten ist, was der zweite Knoten, der dritte, vierte und der letzte Knoten ist. Und genau das mache ich hier. Würde dann also sagen, bitteschön, wenn ich jetzt das Paar habe, V0, nicht das Paar, sondern das Tupel, V0 bis VL, dann bist du der Anfangsknoten des Weges. Du bist der Endknoten des Weges. Und, naja, das sollte ich doch ein bisschen detaillierter schreiben. Dann habe ich irgendwo das VI und das VI plus 1. Und ich ende in dem VL und das hat mir gesagt, das ist der Endpunkt. Wissen Sie, und was ich dann fordern muss, wenn ich diese Folge von Knoten habe, ist, dass ich hier eine entweder gerichtete oder ungerichtete Kante habe. Ja, das ist für mich im Weg, ein sehr natürliches Konzept. Ich bin irgendwo in meinem Graphen, werde abgesetzt auf einem Knoten von 0 und dann laufe ich rum im Graphen und nutze Kante nach Kante. Ja. So, und dann habe ich natürlich verschiedene Typen von Graphen, ungerichtet oder gerichtet. Ja. Wenn ich einen gerichteten Graphen habe, dann wird verlangt, dass das Paar, geordnete Paar von VI und VI plus 1. Eine Kante ist im ungerichteten Fall natürlich das Ungeordnete. So, dann wird auch noch gesagt, hier wird eingeführt, nicht nur der Begriff eines Weges, sondern es wird auch gesagt, was die Länge dieses Weges ist. Ja? Und die Weglänge ist der Endpunkt. Wissen Sie, und der allein die Definition der Weglänge, ja, führt sehr häufig zu Missverständnissen. Weil der allererste Reflex ist vielleicht zu sagen, bitteschön, was sollte denn? Wir machen Definition. Wie sollten wir denn die Länge eines Weges definieren? Der allererste Reflex wäre zu sagen, hey, das ist die Anzahl der Knoten. Ja, was man tatsächlich macht, ist, man sagt, das ist die Anzahl der Kanten. Ja, und genau das wird an dieser Stelle gesagt. Weglänge ist L, das ist eine, ist um 1 niedriger als die Anzahl der Kanten. Weglänge ist L, das ist gleich die Anzahl der Kanten des Weges. So, und damit haben wir schon das wesentliche Konzept, das fundamentalste Konzept, wenn Sie so wollen, für Graphen eingeführt. Ich möchte nochmal darauf verwiesen, wir zählen nicht Knoten, sondern wir zählen die Kanten, was an sich auch vernünftig ist, weil das Schöne an einem Weg ist natürlich, dass ich die Kanten ablaufe. Und dann möchte ich auch wissen, wie viele hat es denn davon. So, jetzt müssten Sie noch eine Folie mit mir reiten und dann wird es. Dann haben wir die Begriffe erledigt, die wesentlichen Begriffe. zeichne ihn mal ein. Wir sind jetzt bei gerichteten, hier auch ungerichteten Graphen. Dann werde ich einfach mal, machen wir mal einen großen, großen Graphen. Ein Gitter, ein zweidimensionales Gitter. Was habe ich als Knoten? Das sind die Kreuzungen der Zeilen und Spalten. Ja. Was sind die Kanten? Naja, das sind die Verbindungen zwischen benachbarten Knoten. So, und dann möchte ich mir mal anschauen, was denn Wege sind. Und dann fange ich mal an zu laufen. Ja, genau, das ist ein Weg. Naja, vielleicht gefällt es mir da nicht. Ja, ich gehe einfach wieder zurück, lass mich das mal so anbringen. Na da, das ist auch ein Weg. Naja, gut, dann gehen wir halt. Vielleicht sind wir doch nicht so mutig und gehen wieder schön schnell nach Hause. Und dann laufen wir weiter. Das sind alles Wege. Aber das sollen für mich keine einfachen Wege sein. Ich möchte Wege, die tatsächlich Knoten, die sie bereits durchlaufen haben, in einem Anfangsteil, möchte solche Wege auszeichnen, möchte sie einfach nennen. Ein Weg heißt einfach, wenn er tatsächlich die folgende Struktur hat. Hier bin ich, naja, dann laufe ich so, so, oder entscheide mich jetzt, weil ich keinen Platz mehr habe, ich hätte eine andere Farbe wählen sollen, ja, entscheide mich jetzt aufzuhören. Hier habe ich einen nicht einfachen Weg, an dieser Stelle habe ich einen einfachen Weg. So, was ich auch noch brauche, ist der Begriff eines Kreises. Wie sollte ich denn einen Kreis einführen? Naja, was soll denn ein Kreis sein? Ich fange irgendwo an und höre wo auf? Ja, an dem, wo ich angefangen habe, an den Knoten, ja. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass ich sagen sollte, dass ein Kreis ist. Ich soll nur fordern, dass der Anfangsknoten V0 genau derselbe wie der Anfangsknoten VL ist. VL ist gleich V0. Ja, und wir müssen mindestens eine Kante durchlaufen, das wird hier gesagt. Ja? Das L ist größer gleich 1. So, jetzt kommt eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich möchte jetzt dieselbe Begriffsbildung. Wir haben über einfache, Wege gesprochen. Ich möchte dieselbe Begriffsbildung auch für Kreise einführen. So. Im gerichteten Graphen würde ich sagen, okay, was ist ein einfacher Kreis? Sagen Sie mir mal, was ich definieren sollte. Hier wird gesagt, du musst mindestens wie viele Kanten durchlaufen? Was würden Sie sagen? Was ist vernünftig? Ja, die Welt ist unser. Wir machen die Definition. Ja? 203. Ja, das ist schon. Wir haben für ungerichtete Graphen Eigenschleifen verboten, für gerichtete erlaubt. L1. Ja, mit einer Eigenschleife. Von V0 nach V0, das ist eine Kante. L größer gleich 1. So, dann sollte ich natürlich das V0 gleich dem VL haben und ich darf keinen der Zwischenknoten, wie viele Zwischenknoten habe ich denn, wenn ich das VL ausschalte? L Stück, darf keinen der Zwischenknoten zweimal durchlaufen. Ja. Aber Ihre Beobachtung, dass da irgendwas so knippig ist, ja, das kommt jetzt, wie machen wir jetzt bei ungerichteten Graphen? Was eine sehr unangenehme Geschichte ist, dass man sagen könnte, das wollen wir an sich nicht. Dass man sagen könnte, okay, was wollen wir hier? Wir wollen sagen, dass dieser Graph kein Kreis hat. Das ist an sich die Intuition. Wie will ich hier anfangen und wieder zurückkommen? Ja, das kann man natürlich schon. wenn man hinreichend schlimme Fantasien hat, ja? Ich fange hier an, gehe dahin und komme zurück. Ja? Das sollte man verbieten. Ja? Also machen wir genau das. Wie müssen wir das L definieren? Ja? Drei. Warum sagen Sie drei? Warum kann ich nicht einfach sagen, okay, V0, V1, V0? Das geht nicht, weil wir sagen, das würde entsprechen, dass wir an dieser Stelle auch den Knoten nicht eintragen. Das würde entsprechen, dass wir tatsächlich hier beginnen, nach dem V1 laufen, wenn das V1 ist, und hier das V0, von dem V0 ausgehen zum V1 und wieder zurück. Das wollen wir nicht erlauben. Ja? Und deshalb wird hier explizit gesagt, wir sind in der Definition, ja, in der Definition von einfachen Kreisen. In dieser Definition fordern wir, dass L ist größer gleich 3. Und wenn ich jetzt diese Definition habe und weiterhin, wie im gerichteten Fall, fordere Anfangsknoten gleich Endknoten, Anfangsknoten gleich Endknoten, kein Knoten links vom VL ist zweimal durchlaufen. Ja, dann habe ich halt eine vernünftige Definition von einfachen Kreisen. Das, was ich haben will. Ja? Aber das müssen wir natürlich über diese L größer gleich 3 Forderung auch explizit durchsetzen. Ja? So, ED, BCD. Was ist das? Ich fange in E an, hier sind wir erstmal gerichtet. Ja? Ich fange in E an, dann geht es nach D, von D nach B, von B nach C und dann zurück zum D. Offensichtlich im Kreis. Offensichtlich im Kreis. Nö, das ist ganz und gar kein Kreis, weil für einen Kreis brauche ich, dass der Anfangsknoten mit dem Endknoten übereinstimmt. Das ist ein Kreis, Quatsch, das ist ein Weg, der einen Knoten zweimal durchläuft, und zwar den Knoten D. Es ist kein einfacher Weg. Ja? Es ist ein Weg der Länge 4, aber kein einfacher Weg. Warum hat der Weg die Länge 4? Erste Kante, zweite Kante, dritte Kante, vierte Kante. D, B, C, D. D, B, C, D. Ja, das ist ein Kreis. Ja? So schön, wie er nicht schöner sein könnte. Ein Kreis über der Länge. E, D, A, B. E, D, A, B. Du bist, mein lieber Freund, ein Weg, und zwar ein einfacher Weg der Länge 3. B, D, A. B, was D? Du bist noch nicht mal im Weg. So, und dann haben wir A, B, C, D. A, B, C, D. B, C, D, A. Du bist ein... Moment. Du bist ein Kreis, aber natürlich kein einfacher. Ja. Okay. Jetzt sind wir im ungerichteten Fall. Was haben wir hier vorliegen? A, B, C, A. A, B, C, A. Du bist natürlich wieder sowas von schnuckelig. Du bist ein Kreis der Länge 3. C, D, C. Ja, was bist denn du? Ja, nun, was ist das denn? Wir haben gefordert für einen einfachen Kreis, dass die Anzahl der Kanten mindestens 3 ist. Und du hast nur 2 Kanten. Bist du denn ein Kreis? Oh ja, das ist ein Kreis, aber ist nicht einfach, weil er die Mindestanzahl von Kanten nicht erreicht. ACD. A, C, D. Du bist ein einfacher Weg der Länge 2. Und was ist mit dir, mein lieber Freund? C, B, A, C, D. C, B, A, C, D. Du bist nur ein Weg. Nicht, weil du halt den Knoten C zweimal durchläufst. Okay. So, wichtiges Thema für mich. Ich möchte Ihnen zeigen, warum Graphen in der Informatik eine derartig wichtige Rolle spielen. Und der Grund dafür ist wirklich der für uns wesentliche Grund, die Modellierung. Ja, das wesentliche Thema der Vorlesung, die Modellierung. So. Euler hat Königsberg besucht und ihm wurde die Frage gestellt, hier ist die Pregel aufgemalt, dann haben wir zwei Inseln und die Ufer. Damals im 18. Jahrhundert haben die beiden Ufer die Inseln über insgesamt 7 Brücken verbunden. Und Euler wurde die Frage gestellt, ob es möglich ist, in einem Spaziergang, der irgendwo beginnt, alle Brücken genau einmal zu durchqueren und dann zum Startpunkt zurückzukehren. Ja? Okay, aber warum geht es nicht? Man kann es versuchen, ja, und... Ja. Sie sind jetzt Euler. Ja, also vorher haben Hunderte von Tölpel sich die Frage gestellt und lange darüber nachgedacht, haben versucht, Spaziergänge zu konstruieren. Sie sind Euler, gucken sich die Sache an und sagen, nee, brauchst du gar nicht erst versuchen, hier wird es nicht. Hier wird es nicht, weil, da wurde schon gesagt, da musst du irgendwie mit Grad und Ungrad argumentieren. Sagen Sie mal, wenn ich stelle sich vor, Sie laufen auf einen Graphen herum und Sie versuchen einen Weg zu finden, der tatsächlich jede Kante genau einmal durchläuft. So, wenn ich jetzt einen Knoten besuche, dann muss ich diesen Knoten verlassen, rein. Raus. Gerade. Sehen Sie hier irgendwo etwas Ungeradiges? Ja, zum Beispiel diese Insel. Ja, mit 3 geraden Brücken. Wie wollen Sie denn auf die Insel rauf und wieder runter? Und irgendwann müssen Sie auf die Insel wieder drauf und alles zu. Sie sind da schon mal durchgelaufen. Ja. So, was ich mir jetzt anschauen möchte, ist aber zuerst einmal, wie mache ich aus diesem, aus dem Pregelbeispiel, wie mache ich daraus einen Graphen? Muss mir erstmal darüber klar werden, was will ich, ungerichtet oder gerichtet, und da wird mir gesagt, Entschuldigung, du kannst diese Brücke von oben nach unten durchlaufen, genau so, wie du sie von unten nach oben durchlaufen kannst. Was ich will ungerichtet. So, was ich jetzt auch noch machen möchte, ist, das ist meine Entscheidung, Sie können eine andere Entscheidung treffen, die Knoten sollen entsprechen, den beiden Ufern. Die Insel. So, was haben wir noch? Die 7 Brücken. Das ist meine Entscheidung. Ja? Sie haben vielleicht die Entscheidung, dass Sie sagen, was ich haben möchte als Knoten sind die beiden Ufer und die beiden Inseln. Ich mache es mit den 7 Brücken. So, was sollen wir dann machen? Dann habe ich zuerst einmal das Ufer oben und dann habe ich das Ufer unten. Dann habe ich 2 Inseln. Insel 1, Insel 2. So, und dann komme ich vom Ufer oben zur Insel, zur linken Insel, über 2 Brücken. Für jede Brücke möchte ich, mach mal den Knoten für Brücken klein, für jede Brücke möchte ich aber auch einen Knoten reservieren. So, was ich jetzt gemacht habe, diese beiden Brücken habe ich verewigt über Kanten. Dann machen wir dasselbe Spiel haken jetzt mal die linke Insel an. Dasselbe Spiel mit dem Ufer unten. Und dann sieht die Sonne so aus. Okay, aber ich komme ja auch über eine Brücke von der linken zur rechten Insel. Okay. Und ich komme tatsächlich von dem Ufer oben zur rechten Insel. Von dem Ufer unten zur rechten Insel. Und das ist der Kampf. Wissen Sie, das Schöne ist, jetzt haben wir alles das, was wesentlich ist, aus der Problemstellung heraus gelöst. Da plätschert kein Wasser mehr, ja? Da gibt es keine Inseln, da gibt es nur Knoten und Kampf. Und die Beobachtung, Mensch, 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 also hier zum Beispiel hast du drei, nicht einen Einkampf, du hast einen Grad von drei und damit bist du tot. Du kannst hier nicht auf die Insel drauf baseln, wieder runter und dann hast du nur noch eine Brücke übrig. Geht nicht. Ja. Bitte? Okay, beweisen, ich meine, okay. Gut, also beweisen wir das, ja. Jetzt will ich aber nicht, gut, also, ich habe jetzt einen Grafen, der hat drei Kanten. Ich will, ja, der Graf, der ist außenrum noch weiter beschrieben. Und ich stelle mir vor, ich laufe in dem Grafen herum und irgendwann wird diese Kante zum ersten Mal benutzt. Eine der drei Kanten wird zum ersten Mal benutzt, wenn ich einen Eulerkreis, also einen Weg, der alle Kanten genau einmal durchläuft, baue, wobei ich fordere, dass Anfang so eng Knoten übereinstellen. So, das heißt, irgendwann werde ich diesen Knoten, ich muss ja diese Kanten durchlaufen, ja? Irgendwann werde ich diesen Knoten zum ersten Mal besuchen. So, dann muss ich aber, diese beiden anderen Kanten sind ja noch zu durchlaufen, ich muss diesen Knoten wieder verlassen. Es ist vollkommen schnuppe, mit welcher Kante ich das mache. Wenn ich das zum Beispiel mit dieser mache, heißt das, nur noch diese Kante ist übrig. Ja? So, und das bedeutet im Wesentlichen, wenn ich dann, ich muss zurückkommen. Ja? Und wenn ich zurückkomme, die Kante durchlaufe, wie komme ich wieder raus? Nicht? So wie wir die Situation gezeichnet hatten, war ursprünglich dieser Knoten noch nicht betreten. Was ich jetzt mache, ich habe jetzt einen Knoten, weil ich den anfänglich nicht betreten habe, der irgendwo in der Mitte liegt. Mitte durchlaufen wird, mehrmals. Aber ich muss den Knoten ja jetzt wieder verlassen. Weil sonst bekomme ich keinen Kreis. Das geht nicht, ja?
Zu jeder Reihenkante muss es praktisch eine Auskante geben.
Richtig, das habe ich durch meine Bewegungen versucht zu verdeutlichen. Ich komme zum Knoten rein, aber dann muss ich wieder raus. Ja? Und damit verbrate ich zwei Kanten. Ne? Okay. So, und dann wird hier gesagt, bitteschön. Der Graf zu Königsberg, der ist hoffentlich genau derselbe wie der an der Tafel, der sieht so aus. Und die Frage nach dem Spaziergang, hier kommen wir in ganz typischen typisches Modellierungsproblem hinein. Die Frage nach dem Spaziergang entspricht wirklich der Frage, gibt es in dem Grafen gegen Königsberg einen Weg, der alle Kanten genau einmal durchläuft. Nicht? Erster Teil der Brücke, zweiter Teil der Brücke. Erster Teil, zweiter Teil. Ja, hier ist es auch durchaus vernünftig, dass wir für jede Brücke einen eigenen Knoten gemacht haben. Damit können wir sagen, bitteschön, du musst hier jede Brücke genau einmal durchlaufen. Ja. Nicht? Und man sagt dann, dass ein Euler-Kreis ein Kreis tatsächlich ist, der jeden Punkt genau einmal durchläuft. So, die negative Antwort haben wir uns schon überlegt gehabt. Routenplan. Naja, was, wenn Sie sich einen Routenplaner anschauen, was muss da wirklich passieren? Bei einem Routenplaner, Sie können natürlich sich Routen erstellen lassen nach unterschiedlichen Kriterien. Wenn Sie dann das Kriterium der Reisezeit versuchen zu minimieren, dann möchten Sie, das werden wir später gleich noch genauer sagen, dann möchten Sie kürzeste Wege bestimmen. Ja, wieder das wichtige Konzept des Weges. Ganz allgemein, wenn man sich den Entwurf von Routenplanern anschaut, werden die relevanten Informationen der Straßenkarte zum Beispiel, oder die geografisch relevanten Daten, in einen gerichteten Graphen gepackt. Warum gerichteter Graph? Naja, wenn ich in Frankfurt versuche zu navigieren, ja, dann sollte ich besser Bescheid wissen, dass ich Einbahnstraßen nur in einer eindeutigen Richtung zu durchfahren habe. Kreuzungen oder Abfahrten sind die Knoten. Und dann habe ich Straßenabschnitte, die dann die einzelnen Knoten miteinander verbinden. Das wäre die Graphstruktur. Aber dann muss ich jetzt noch Zusatzinformationen, viel Zusatzinformationen, in den Graphen hineinstecken, um tatsächlich einen erfolgreichen Routenplaner bauen zu können. Für die Navigation ist es wichtig, dass ich im Wesentlichen sage, für jeden Knoten, wo liegst du denn überhaupt? Wie habe ich dich geografisch einzuordnen? Heißt, Stadtteil, Stadt, Bundesland oder sogar Staat, oder noch genauer, wenn ich mir Straßenabschnitte anschaue, welche Hausnummern sind denn kommen denn in dem Straßenabschnitt vor? Ja? Für schnelle Verbindungen, naja, dann weise ich halt jeder Kante eine Dauer zu. Und diese Dauer sollte natürlich entsprechen, wenn ich die Straße nach den Verkehrsregeln entsprechend durchfahre. So, erste Frage: Wie berechnet man den Graphen aus der Karte? Was haben wir hier? Wir haben verschiedene Einbahnstraßen und dann haben wir Straßen, wo kein Pfeil sich befindet, die sind in jeder Richtung befahrbar. So, da muss ich versuchen zu verstehen, wie ich jetzt aus dieser Straßenkarte einen Graph produzieren kann. Na, und da sehen Sie, ja, da habe ich halt in Rot jetzt die Kanten des Graphen, aber auch in Rot die Knoten des Graphen eingetragen. Und wir hätten Knoten an an Kreuzungen. Genau. Dann habe ich aber für die Straßen, die ich in beiden Richtungen durchfahren kann, tatsächlich Kanten in jeder Richtung. Und wenn ich jetzt einfach die grau schraffierten Teile vergesse, dann habe ich den Graphen. Ja. Gehen wir mal zurück. Hier ist die Karte. Wir tragen ein für jede Straße, die in beiden Richtungen befahrbar ist, die entsprechenden Kantenverbindungen. Und dann lassen wir einfach das Gedöns fahren. Ja, unterdrücken das Gedöns. Fertig. Naja, für einen Navi, ja, müssen wir natürlich noch notieren, wie lange es denn dauert, um von A nach B zu gelangen. Ja? Okay. Wie bestellt man schnellste Verbindungen? Das ist zum Beispiel jetzt eine Frage, die sehr, sehr wichtig sein wird in der Veranstaltung Datenstrukturen, die auch in der dritten Drittsemesterveranstaltung Theoretische Informatik ein. Wie bestimmt man kürzeste Verbindungen? Da kann ich natürlich sagen, okay, eine kürzeste Verbindung ist eine Verbindung mit einer kleinstmöglichen Anzahl von Kanten. Ja, Entschuldigung, wenn ich eine Verbindung suche mit oder eine Route suche mit einer kleinstmöglichen Anzahl von Kanten, dann interessiert es mich nur, über möglichst wenige Kreuzungen zu fahren. Was soll denn das? Ja? Was ich sagen möchte, wir müssen Zusatzinformationen bereitstellen, um tatsächlich die Reisezeit korrekt einordnen zu können. Ja, und das machen wir, indem wir jeder Kante eine Funktion zuweisen. Wissen Sie, jetzt zahlt es sich so richtig aus, dass wir im ersten Kapitel sehr fundamental gearbeitet haben. Mengen, kartesische Produkte, Funktionen eingeführt haben. Geht alles locker von der Hand. Für jede Kante muss ich eine Länge zuweisen. Und diese Länge, bitteschön, das sei eine reelle Zahl, die nicht negativ ist. Wir fahren natürlich nicht in der Zeit rückwärts, ja? So, und was ist dann die Länge eines Weges, wenn der Weg hier in dem Knoten S beginnt, im Knoten T endet und die VIs als Zwischenknoten hat? Dann soll das natürlich sein, die Länge der ersten Kante plus die Länge der zweiten Kante plus die Länge der letzten Kante. So, und wo kümmert man sich jetzt um das kürzeste Wegeproblem? In der Veranstaltung Datenstrukturen, in der Veranstaltung Theoretische Informatik 1. Wissen Sie, und Routenplaner sind immer noch Gegenstand von wirklich intensiver Forschung. Dann geht es zum Beispiel darum, was man sagt, sind multimodale Routenplaner. Ja? Was ist ein multimodaler Routenplaner? Der versucht zu sagen, okay, du hast vor, mit möglicherweise Taxi und öffentlichem Nahverkehr von A nach B zu gehen. Jetzt werde ich dir eine Route bauen, eine Verbindung herstellen, die öffentliche Verkehrsmittel genauso wie Taxis benutzen. Und diese Verbindung soll eine möglichst geringe Reisezeit haben. Oder aber, dass man sagt, bitteschön, mich interessiert nicht die Reisezeit, sondern mich interessiert, ich bin sehr darauf bedacht, die Umwelt zu schonen, möglichst geringe Reisezeit bei gleichzeitig nicht zu lange von Taxis durchlaufenden, durchfahrenen Strecken. Man sagt multikriterielle Zielfunktionen. Ja. Das Problem, tatsächlich einen kürzesten Weg zu finden, unimodal, überhaupt kein Problem. Ja, das hat man mit dem Algorithmus von Dijkstra in den 50er Jahren im Wesentlichen von dem Prinzip her verstanden und inzwischen gibt es super schnelle Algorithmen, die tatsächlich Routen, die sogar interkontinental verlaufen, im Nanosekundenbereich beantworten. Ja, extrem schnell. Multimodal, wenn Sie die Möglichkeit geben, zwischen den Transportmöglichkeiten zu wählen, ist das Problem sehr viel schwieriger. Ja? Und dazu kommt noch, dass man natürlich nicht nur interessiert ist, die Reisezeit zu minimieren, ja? Sondern dass man als Kunde, ja, Kunde des Navis, wirklich dann auch den Wunsch hat, bitteschön, ich möchte ans Ziel kommen auf eine möglichst mir angenehme Art und Weise. Was man dann erlauben möchte, ist, dass man Customizing, ja, dass man kundengerechte, dass man den Kunden sogar die Wünsche formulieren lässt. Ja? Und das führt dann zu einem ganz, ganz schwierigen Problem, dass ich 1, 2, 3 verschiedene Kriterien. Deshalb spricht man von multikriterieller Zielfunktion, dass man versucht, 1, 2, 3 Kriterien gleichzeitig zu optimieren. Ne? Also das Problem der Navigation, wenn man das in multimodal betrachtet, noch längst nicht gegessen. Wichtige Anwendung, was haben wir denn? Die Straßenkarte haben wir gerade besprochen. Computernetzwerke, wenn ich Bescheid wissen möchte, wie ich ein Problem mit einem parallelen Netzwerk lösen möchte, dann sollte ich so programmieren, dass nur Rechner, die benachbart im Netzwerk sind, miteinander reden. Ja? Um Gottes Willen, ich sollte nicht einen Rechner mit einem anderen Rechner reden lassen, der eine große Anzahl von Zwischenstationen, wo das Reden eine große Anzahl von Zwischenstationen erfordert. Um Gottes Willen, nein. Im Webkram, warum ist Google tatsächlich eine so erfolgreiche, mehrere hunderte von Milliarden schwere Company? Naja, weil er sich den Webgrafen angeschaut hat und später werden wir dann tatsächlich den Webgrafen analysieren, um zu sehen, was Google denn da alles flecklos gemacht hat. Binäre Entscheidungsgrafen spielen in der technischen Informatik eine sehr, sehr große Rolle. Es geht dann darum, tatsächlich festzuhalten, dass der Entwurf die Spezifikation trifft. Ja, und das kann man mit binären Entscheidungsgrafen tatsächlich machen. Wie findet man den Ausgang in einem Labyrinth? Jetzt komme ich zu dem Thema, dass wir verschiedene Probleme formulieren können in der Graphentheorie. Einige dieser Probleme sind extrem ausdrucksstark, andere Probleme eher zahm, aber trotzdem wichtig. Diese ausdrucksstarken Probleme, da werden wir ein Gesetz finden, das Mutter Natur ausgesprochen hat und das an sich auch gar nicht überraschend ist. Und Mutter Natur sagt im Wesentlichen, wenn du ein Problem lösen willst, was sehr kräftig ist, weil was andere Probleme auch ausdrücken kann, dann erlaube ich dir das nicht. Dann mache ich dieses Problem schwer. Was wir dann versuchen müssen in der Informatik, ist wirklich zu verstehen, welche Probleme sind anständig, welche Probleme sind mächtig in der Ausdruckskraft, aber vielleicht noch gerade beherrschbar, und welche Probleme sind mächtig in der Ausdruckskraft, aber sind zähnefletschend. Ja? So, Umberto Eco, was wollen wir? Wir wollen einen Weg im Graphen finden, beziehungsweise sind in einem Labyrinth und möchten den Ausgang finden. Umberto Eco, worum geht es bei Umberto Ecos Der Name der Rose? Das ist ein, vielleicht haben Sie den Film schon mal gesehen, das ist im Wesentlichen ein Krimi. Mit etwas Fantasie, ich weiß nicht, ob Sie Sean Connery hier noch erkennen können. Ja, mit Starbesetzung gefilmt, im Wesentlichen, wenn Sie hier gerade mal schnell durchlesen. Wir schreiben das Jahr 1327 und der Franziskanermönch William von Baskerville und sein Novize sind in eine Abtei, gelandet und dort finden rätselhafte Morde statt. Und William und sein Novize sollen versuchen, diese Morde aufzuklären. So, was jetzt leider Gottes passiert ist, bei ihrer Aufklärung sind sie in einer Bibliothek gelandet und haben sich in der Bibliothek verlaufen. Ja, hier wird also zum Beispiel gesagt, fasziniert von den geistigen Schätzen der Bibliothek, haben sie sich nicht die Mühe gemacht, ihren Weg zu merken. Man sitzt fest. Ja, da ist das Labyrinth. Jetzt wollen wir vielleicht mal versuchen rauszuziehen. So, und jetzt William ist der Schlaue, sein Atlatus eher nicht. William fängt an zu dozieren. Und ich möchte das jetzt nicht wirklich versuchen, alles durchzulesen. Und so sollte man um Gottes Willen nicht versuchen, einen Graben systematisch zu durchsuchen. So, der Atlatus, woher wisst ihr das? Seid ihr ein Experte im Labyrinth? Nein, ich rezitiere nur einen alten Text. Und nach dieser Regel gelangt man hinaus. Nicht, dass ich wüsste, aber probieren wir es mal trotzdem. So, wenn man sich mal anschaut, wie denn die Bibliothek ausschaut, ja, dann, wenn wir uns nur den, ja, das ist hier der Plan der Bibliothek. Hier sind Sie gerade über die Treppe von 0 in die Bibliothek gekommen. Und sind jetzt von den Schätzen der Bibliothek berauscht, irgendwo in diesem Labyrinth. Ja, und möchten dann versuchen, wieder bitteschön zur Treppe zu gelangen. Für uns ist jetzt wichtig, was ist denn der Graf dahinter? Da ist der Graf. Ja, was wir gemacht haben, wir haben den einzelnen Zimmern, wir haben den einzelnen Zimmern Nummern gegeben, dann haben wir halt V37 entspricht dem Knoten 37. Ja? Und wir haben eine Verbindung zwischen zwei Zimmern angegeben, wenn ich durch eine Tür vom einen in das andere Zimmer komme. So, wie gelange ich jetzt, ich bin irgendwo in diesem Geflecht von Räumen, wie gelange ich wieder zur Treppe, zum Raum 0? Naja, nicht? Und dann gibt es in der griechischen Mythologie den Ariadnefaden, da geht es darum, den Minotaurus in einem Labyrinth aufzuspüren und ihn zu ermorden. So, und Prinzessin Ariadne hat dann dem Theseus ihren Ariadnefaden mitgegeben, den hat er abgerollt, während er im Labyrinth auf die Suche nach dem Minotaurus gegangen ist, hat den Minotaurus natürlich kurzerhand umgebracht, den Faden benutzt, um aus dem Labyrinth wieder rauszukommen. So, was natürlich in dieser Legende überhaupt nicht angesprochen wird, wie zum Teufel hat der Theseus den Minotaurus gefunden? Hatte der schlechten Atem oder woran lag es? So, Tiefensuchen. Was ich machen möchte, ich möchte nicht das Thema Name der Rose wieder aufgreifen, sondern was ich aufgreifen möchte, ist den Ariadnefaden. Ganz zu Anfang, ich werde allerdings die Idee des Ariadnefadens erweitern müssen. Im Wesentlichen müssen Sie sich vorstellen, dass Sie als Theseus nicht nur mit dem Ariadnefaden unterwegs sind, sondern auch mit dem Fadenhalter. Ja, in der rechten Hand, in der rechten Hosentasche, den Ariadnefaden, der sich abspult, in der linken Hand Farbeimer, in der rechten Pinsel. Okay? So sind sie unterwegs. Und zu Anfang ist nichts angepinselt. Sie haben eine Regel: Wann immer Sie einen Knoten besuchen, dann nur einen Knoten, der tatsächlich noch nicht angepinselt ist, unmarkiert. Sobald wir einen unmarkierten Knoten von einem Knoten U aus besuchen, aus welchen Gründen auch immer, unten werden wir sagen, was die Gründe sind. Machen wir was? Wir markieren der Knoten V, der war unmarkiert. Das allererste, was wir machen, wir pinseln den Knoten an, der vorher ungepinselt war. Wiederholen unser Vorgehen rekursiv. Das ist der Knaller bei der rekursiven Programmierung. Wir müssen, Entschuldigung, die Hose nicht runterlassen. Ja? Ja, wir können einfach sagen, wir machen es genauso wie an anderer Stelle. So, jetzt sagen Sie mir aber, was ich machen soll, wenn ich alle Nachbarn von V besucht habe. Also, ich bin im Knoten U. Von U aus habe ich den nicht markierten Knoten V besucht. Von V aus habe ich jetzt alle Nachbarräume betreten. Sind alle angepinselt. Ich komme zurück zu V. Was mache ich, bitteschön? Ja. Ich gehe einfach zurück zu. Ich benutze den Ariadnefaden. An der Stelle kommt der Ariadnefaden. Und wir pinseln, ja, damit wir wissen, wo wir gewesen sind. Das ist die Tiefensuche, wird besprochen in der Veranstaltung Datenstrukturen. Extrem schnell und sie funktioniert. Kommen Sie auf diese Art und Weise mit der Tiefensuche, Ariadnefaden plus Pinsel und Farbtopf, kommen Sie mit diesem Vorgehen aus Labyrinthen heraus, aber sicherlich doch. Wichtiges Konzept ist das Problem, das Konzept des Zusammenhangs. Ich habe einen Graphen, ne, Knotenmenge, Kantenmenge, und ich habe einen Knoten ausgezeichnet. Ja, also sollte vielleicht nochmal ganz schnell zurückspringen. Warum ist dieser Algorithmus korrekt? Da muss man sich schon hinsetzen und das sorgfältig sich überlegen. Können wir jetzt nicht machen, werden Sie in der Veranstaltung Datenstrukturen im nächsten Semester sich anschauen. So, komme jetzt auf ein wichtiges Konzept, das Konzept des Zusammenhangs zu sprechen. Wenn ich einen ungerichteten Graphen habe, dann besteht die Zusammenhangskomponente. So, hier ist jetzt der ungerichtete Graphen. Und hier ist ein Knoten V. Die Zusammenhangskomponente von dem V, die besteht aus allen möglichen Knoten, die ich durch einen Weg erreichen kann. Alle Knoten von V aus durch einen Weg erreichbar, bilden die Zusammenhangskomponente von V. Ausdrücken, dass eine Zusammenhangskomponente all das ist, was aus Paaren von Knoten besteht, die sich gegenseitig erreichen können. Wenn ich ungerichtet bin, ja, dann ist diese Zusammenhangskomponente sehr einfach beschreibbar, das haben wir gerade gemacht. Wenn ich gerichtet bin, dann kann es mir passieren, dass ich einen Weg habe von einem Knoten U zu einem Knoten V. Aber nicht zurück. Das kann passieren. So, und was machen wir? In dem Fall, dass wir einen gerichteten Graphen haben, dann definieren wir die starke Zusammenhangskomponente. Jetzt hat das der Begriff der Zusammenhangskomponente noch einen Artikel bekommen. Die starke Zusammenhangskomponente definieren wir als aus allen Knoten W bestehend, die Zusammenhangskomponente vom Knoten V. Besteht aus allen Knoten W mit der Eigenschaft von V aus, schaffe ich es nach W und zurück. Und dann sage ich, dass der Graph stark zusammenhängend ist, wenn es tatsächlich einen Knoten gibt, dessen starke Zusammenhangskomponente aus allen anderen Knoten besteht. Ja. Hier habe ich vergessen zu sagen, dass ein Graph zusammenhängt, im ungerichteten Fall genannt wird, wenn es einen Knoten gibt, dessen Zusammenhangskomponente wieder den ganzen Graphen erfasst. So, wir üben. Dieser Graph ist ungerichtet, ist er zusammenhängend, locker. Ne? Von irgendwo komme ich nach irgendwo anders hin. Da ist zusammen. Was ist mit dem? Ja, eher nicht. Erste Zusammenhangskomponente, das äußere Dreieck. Zweite Zusammenhangskomponente, die Kante, die den Dreieck beschrieben ist. Ja. Wissen Sie, Zusammenhangskomponenten, dieser Begriff, das ist sowas Natürliches. Ja. Wenn ich einen ungerichteten Graphen habe, dann zerfällt er in nicht überlappende Zusammenhangskomponenten. So, jetzt sind wir aber gerichtet. Ist dieser Graph stark zusammenhängend? Wie soll der stark zusammenhängend sein? Ich komme doch von diesem Knoten nur nach oben, ich komme nicht wieder zurück. Hier habe ich allerdings eine schöne Verbindung, die gerade hier vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten und zurück. Was sind die starken Zusammenhangskomponenten? Naja, das ist die erste Komponente, die erreicht sich selbst, ja, wenn sie stehen bleibt, sonst niemanden. Und die zweite Komponente, besteht aus diesen drei Knoten oben. Zwei zusammen. So, wenn ich mir jetzt diesen Graphen anschaue, was habe ich gemacht? Von dem Knoten unten darf ich nach oben laufen. In oben kann ich, wie ich möchte, herumlaufen in einem Kreis und aber auch zum Beispiel wieder nach unten zu dem unteren Knoten, stark zusammenhängend. Hamilton-Kreise. Ah, das ist schön. Das kriegen wir zumindest. Wann heißt ein Kreis ein Hamilton-Kreis? Nee, Quatsch. Wann heißt ein Weg ein Hamilton-Weg? Genau dann, wenn alle Knoten tatsächlich besucht werden, ohne dass ich zurückkehre, wenn jeder Knoten besucht wird, zwar genau einmal, Hamilton Weg, wann heißt dann Hamilton Kreis? Naja, wenn ich tatsächlich einen Hamilton Weg habe, ja, der aber dann noch eine zusätzliche Kante zurück zum Anfangspunkt besitzt. Ja? Der Graph hat einen Hamilton Weg hier unten, sehen Sie den? Können Sie den Graphen durchlaufen, jeden Knoten besuchen? Wo fangen wir an? Ja? Bitte? Bei Punkt C fangen wir an. Wie geht es hier los? Weiter? Ja. Von C nach D, von D nach A, von A nach B. Und was ist mit E? Ah, okay, fangen wir in E an. Von E nach C, von C nach D, von D nach A, von A nach B, Hamilton-Weg. Haben wir einen Hamilton-Kreis? Warum haben wir keinen Hamilton-Kreis? Weil er sagt, von mir kannst du nur weg. Zurückkommen kommst du nicht. Okay. Kein Hamilton-Kreis, da der Ausgrat zum Beispiel auch von dem Weg. Ja? Ich habe hier über das E und seinen Ingrat nur geredet, aber wir können genauso gut auch über das B und seinen Ausgrat nur reden. So, das wollte ich haben. Bitte schön. Wie schaut es aus? Hamilton-Kreis oder nicht? Wer sagt mir die Antwort? Gibt es einen oder sehen Sie einen Grund, warum es keinen geben kann? Oder sagen Sie locker, klar, Kreis nennen wir Kreis. Besucht alle Knoten genau. Wer sagt mir, wo es lang geht? Ja.
Oben anfangen.
Wo? Wohin?
Dann rechts rum, einmal.
Wohin?
Einmal im Kreis sozusagen.
Ja. Immer weiter.
Noch zu dem links oben.
Die Frage ist, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir einen Schritt weiter gehen wollen, wie kommen wir dann zurück? Wir müssen zurückkommen zu dem Punkt, in dem wir angefangen haben. Und wir wollen uns die Chance nicht verbauen, da wieder hinzukommen. Bitte? Okay, wir versuchen das jetzt. Okay. Wir denken vielleicht, die wollen zurückkommen. Moment, vielleicht. Okay, schau. Wie geht es weiter? Nach oben oder unten? Ich durchlaufe wieder den Kreis. Okay. Vielleicht habt ihr recht. Okay.
Jetzt stopp. Jetzt zu dem inneren Kreis weg.
Okay, inneren Kreis.
Ich will einmal Kreis gehen.
Nach oben oder unten?
Nach unten, ja.
Okay. Ja, komm schon. So, da bist du. Immer noch weiter, ja?
Eins noch weiter nach oben, dann wieder zum mittleren Kreiswechsel.
Schön. Ja. Ja, da ist doch ein dicker, fetter Hamilton-Kreis, ne? Dankeschön. Also dieser Graf hat einen Händlerkreis. Jetzt ist aber meine Frage an Sie. Wir haben einen sehr symmetrischen Grafen uns angeschaut und Sie haben sofort gesehen, naja, das ist ja eine Reihe von Kreisen, äußerer, innerer, innerster Kreis. Und da müssen wir sorgfältig von außen zum zweiten, zum innersten und zurücklaufen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Graph, der ist hochgradig unstrukturiert, tausende von Knoten. Meine Frage an Sie, können Sie sich vorstellen, dass Sie ein Programm schreiben, das tatsächlich für jeden Graphen mit tausenden von Knoten feststellt, Sie sollen noch nicht einmal herausfinden, ob es, Sie sollen noch nicht einmal einen Hamilton-Kreis konstruieren, bestimmen, falls es einen solchen gibt, sondern Sie sollen nur die Frage beantworten, gibt es einen Hamilton-Kreis, ja oder nein? Würden Sie sich zutrauen, ein solches Programm zu schreiben? Ich meine, man kann sich natürlich viel zutrauen, aber ich habe am Anfang gesprochen von Problemen, die ausdrucksstark sind. Aber bis ich der Kollege ist, ausdrucksstark, aber bis ich. Ja? Was man zeigen kann, und das ist wieder ein Vorgriff auf die theoretische Informatik 1, dass tatsächlich dieses Problem irgendwie vollständig ist. Und jetzt kommt eine ganz, ganz merkwürdige Beobachtung. Und diese Beobachtung sagt, dieses Hamilton-Kreis-Problem, das ist genauso schwer wie das Erfüllbarkeitsproblem für KNF. Und das ist irre, das ist absolut irre. Ich habe ein Problem, das spricht über KNF, Erfüllbarkeit von KNF. Und ich habe auf der anderen Seite ein Problem, das spricht über die Existenz von Kreisen. Und die sind gleich schwer, beide knüppelhart. Kann ich den einen lösen, kann ich den anderen lösen? Ich möchte sagen, im dritten Semester, da warten viele interessante Dinge auf Sie. Zum Beispiel zu verstehen, warum Probleme wirklich hart sind. So, jetzt kommt der nächste Hammer. Wenn ich statt zu versuchen, jeden Knoten genau einmal zu besuchen, versuche jede Kante genau einmal zu durchsuchen, wenn ich also versuche, einen Euler-Kreis, falls vorhanden, zu bestimmen, das geht einfach. Ja, und dann ist natürlich die Frage, warum zum Teufel du schwer und ein anscheinender Zwilling einfach? Ja, theoretische Informatik 1 wird Ihnen sagen, wird Ihnen die Gründe dafür vermitteln. So, was haben wir bisher uns angeschaut an wichtigen graphtheoretischen Problemen? Da war das Problem der Suche oder auch das Problem, den Zusammenhang zu bestimmen. Suche und Zusammenhang bestimmen ist merkwürdigerweise oder auch gar nicht merkwürdigerweise dasselbe Kaliber, dasselbe Problem. Suche ging effizient, Tiefensuche haben wir uns angeschaut und die Methode des Ariadne-Fadens mit dem Farbeimer kombiniert. Und jetzt haben wir Hamilton-Kreise angeschaut, schwieriges Problem. Euler-Kreise hingegen ein. So, und was wir dann am Donnerstag werden, sind Zuordnungsprobleme und da stellt es sich heraus, gutmütig, aber mächtig.